Ja, liebe Gemeinde, der Predigttext, der für den heutigen 19. Sonntag nach Trinitatis in der evangelischen Perikopenordnung vorgeschlagen ist, der ist quasi ein Mustertext. Die Erzählung von einem gelähmten Menschen, der von vier Freunden zu Jesus gebracht wird, ist ein Beispieltext schlechthin. Und zwar, wenn man als Theologiestudierende oder Theologiestudierender sich erstmals mit der Auslegung des Neuen Testaments beschäftigt und lernen soll, welche Methodenschritte man eigentlich an einem biblischen Text anwendet, um dann zu einer Auslegung hinzugelangen. In nahezu jedem exegetischen Methodenbuch, das es momentan gibt, da wird an diesem Text durchexerziert, welche grammatikalischen Besonderheiten es gibt, welche Sinnlinien sich zwischen einzelnen Wörtern und Begriffen ziehen, welche Spannungen und Doppelungen und Widersprüche in diesem Text vorhanden sind und darauf hinweisen, dass dieser Text nicht aus einem Guss ist, sondern mehrfach verändert, angepasst wurde. Und man lernt, dass sich an diesem Text mit der Zeit wohl der Sitz im Leben einer Jesus-Überlieferung verändert hat. Also die Frage, warum wurde eigentlich etwas überliefert von Jesus? Mit der Zeit ist aus einem einfachen Wunderbericht ein Streitgespräch über die Vollmacht Jesu geworden, das dann anhand der Heilung eindeutig zugunsten von Jesus entschieden wird. Und gerade weil ich diesen Bibeltext mit Studierenden viele Jahre lang hoch und runter exegetisiert habe, habe ich ihn bisher für die Predigt immer gemieden. Ich dachte, ich bin irgendwie durch mit diesem Text. Und als er dann am Montag sozusagen vor meinem inneren Auge auftauchte und ich sah, der ist als Perikope vorgeschlagen, habe ich meinem ersten Impuls sozusagen widerstanden und habe mir den Text nochmal angeschaut und gemerkt, vielleicht gibt es da noch einen Sitz im Leben, der sonst nie so in den Blick genommen wird, der aber für uns als Gemeinde heute eine ganz wichtige Bedeutung hat. Und deswegen predige ich heute über Markus 2, 1 bis 12 und lese uns diesen Text einmal vor. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum, und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett hinunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen dabei einige Schriftgelehrte und dachten ihren Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine Bahre und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. Immer wieder heilt Jesus Menschen. Das an sich ist in den Evangelien nichts Ungewöhnliches. Doch die Heilung des Gelähmten in unserem Predigttext hat etwas Besonderes in sich. In den allermeisten Heilungsberichten, da geht eine Handlung durch Jesus der Initiative oder folgt die Handlung Jesu der Initiative der erkrankten Menschen. Es sind die Menschen, die gesund werden wollen. Sie wollen heil werden. Und sie wenden sich mit diesem Wunsch aktiv an Jesus, sprechen ihn an, flehen ihn an. In einigen Fällen lesen wir davon, dass es stellvertretende Bitten um Heilung an Jesus gibt. Der Vater, der für seine todkranke Tochter bittet, weil die zu Hause liegt und Jesus in der Stadt unterwegs ist. Oder ein römischer Hauptmann, der eine Tagesreise weit zu Jesus reist, um für seine erkrankten Sklaven in seinem Haus zu bitten. In unserem Predigttext wird von einem gelähmten Mann erzählt, der kann nicht selbstständig zu Jesus gehen. Und in seinem Fall reicht es auch nicht aus, dass er vielleicht von Zweien gestützt wird und zu Jesus humpelt in dem Haus, in dem sich Jesus aufhält. Er ist anscheinend so bewegungsunfähig und muss liegend auf einer Bahre von 4 Freunden zu Jesus getragen werden. Hier steht uns normalerweise ein Mensch vor Augen, der eine physiologische Disposition oder Erkrankung hat, der also nicht fähig ist zu selbstständiger Bewegung. Vielleicht, weil er von Geburt an gelähmt ist, Fehlbildung an Beinen oder Füßen hat. Vielleicht, weil er Kinderlähmung bekommen hat und im Laufe seines Lebens das Gehen verlernt hat. Doch diesen Mann zeichnet noch mehr aus als eine vollkommene körperliche Passivität. Er wird nicht nur gebracht, auf der Bahre liegend getragen und durch das geöffnete Dach zu Jesus herabgelassen. Denn spätestens an diesem Punkt wäre für den Mann die Gelegenheit gewesen, Jesus anzusprechen und ihn zu bitten: Heile mich. Doch offenbar ist der Mann nicht nur körperlich gelähmt, denn kein Satz kommt ihm über die Lippen. Auffälligerweise die ganze Szene über nicht. Er sagt nichts, nicht zu Jesus, nicht zu seinen Freunden, nicht zu der Menge. Von einem Paralytikos spricht das Neue Testament, einem paralysierten Menschen. Und bei genauerer Betrachtung scheint dieser Mensch nicht nur bewegungsunfähig, sondern auch regungsunfähig geworden zu sein. Da ist nämlich überhaupt kein Ermutigen in Richtung seiner Freunde, kein Anfeuern, los, bringt mich aufs Dach, grabt schneller, lasst mich jetzt runter. Da ist auch keine Spur von einer aufkeimenden Hoffnung und Erhellung der Stimmung, als das Dach offen ist und er auf der Bahre langsam in die Nähe von Jesus gelangt. Die Lähmung, die Paralyse, die diesen Menschen fesselt, geht offenbar über das rein Körperliche hinaus. Er ist gelähmt und paralysiert an Leib und Seele. Da ist kein Funken Hoffnung wahrzunehmen, die ihn antreibt. Nicht mal, als er dann unmittelbar in der Gegenwart Jesu ist. In der Erzählung von dieser Heilung Jesu ist der Gelähmte daher wirklich nur ein Statist. Seine Rolle ändert sich erst ganz zum Schluss, als er nicht mehr und nicht weniger tut, als Jesus ihm sagt. Aufstehen, Bett, Matte nehmen und nach Hause gehen. Ein gewichtiger Teil dieser Erzählung nimmt daher die 4 Freunde und Jesus in den Blick. Sie tragen ihren Freund zielstrebig zu dem Haus, in dem sich Jesus befindet. Und sie lassen sich auch von keinem Hindernis abhalten, vor dem sie stehen, als sie das Haus erreichen. Das Haus ist bereits hoffnungslos überfüllt und selbst draußen drängen sich die Menschen, gucken in die Fenster rein, um Jesus zu hören. Doch die Hoffnung der Freunde kann das nicht ausbremsen. Sie verschaffen sich den bekannten alternativen Zugangsweg, um ihren Freund in die Nähe zu Jesus zu kriegen. Und als der Gelähmte nun für Jesus von der Decke herabschwebt, da geschieht etwas Außergewöhnliches. Jesus sieht ihren Glauben und spricht daraufhin dem Gelähmten Sündenvergebung zu. Jesus sieht nicht den Glauben des Gelähmten. Und Jesus reagiert auch nicht auf den Glauben des Gelähmten. Er sieht und reagiert auf den Glauben der Freunde. In den Bibelkommentaren zu diesem Text wird bis heute darum gerungen, worauf sich dieses Pronomen ihr Glauben bezieht. Meint es die 4 Freunde plus den Gelähmten oder eben nur die 4 Freunde? Grammatikalisch halte ich es für eindeutig, dass sich dieses Possessivpronomen im Plural nur auf diejenige Gruppe an Personen zurückbezieht, die zuvor aktiv Handelnde waren. Also jene, die gebracht, die getragen, die aufgehauen und aufgegraben und herabgelassen haben. Aber inhaltlich und theologisch ist dieser Gedanke gerade für uns in unserer freikirchlichen Prägung und Tradition sehr herausfordernd, wodurch Jesus so oft den Glauben des einzelnen Kranken betont oder herausfordert, wo es doch im Blick auf die Nachfolge Jesu um die individuelle und die eigene Entscheidung geht, wo es darum geht, dass wer persönlich an Christus glaubt, gerettet wird. Doch hier verhält es sich anders. Nicht der Glaube des Gelähmten ist dafür entscheidend, dass Jesus an diesen Menschen heilsam handelt. Es ist der Glaube der Freunde, die ihn in die Gegenwart Jesu bringt. Und es ist der Glaube der Freunde, der Jesus veranlasst, zu helfen und zu handeln und zu retten. Die Reaktion, die von Jesus geschildert wird, bestätigt den Eindruck über den paralysierten Menschen, den ich vorhin entfaltet habe. Da ist offenbar keinerlei Hoffnung, Vertrauen und Antrieb mehr in diesen Menschen. Diesem körperlich und seelisch erstarrten Menschen ist jede Fähigkeit zur Hoffnung abhanden gekommen. Und in dieser Hinsicht gibt es dafür Jesus offenbar auch nichts zu sehen. Deswegen schaut er auf die Hoffnung, auf den Glauben der Freunde, die diesen Menschen dennoch zu ihm gebracht haben. Und trotzdem sieht Jesus sehr wohl, was diesen Menschen lähmt. Er sieht die Gebrochenheit seines Lebens. Und er spricht ihm zu, dass diese Gebrochenheit des Lebens ab jetzt und in Zukunft keine Macht mehr über ihn haben soll. Jesus spricht ihn hier frei von seinen Sünden. Auch damit verbinden wir in unserer freikirchlich-pietistischen geprägten Glaubenstradition häufig falsches Verhalten, also Tatsünden. Und das Problem dabei ist, dass damit immer wieder auch die Vorstellung einhergeht, jemand anderes hätte sich entscheiden, hätte anders handeln können. Aber genau in diesem Punkt entfaltet die Erzählung das Bild eines Mannes, der nicht in der Lage war und der nicht in der Lage ist, anders zu handeln. Nicht Sünde im Sinne von Taten, sondern im Sinne einer lebensfeindlichen, unterdrückenden und zerstörerischen Macht hat diesen Mann gefangen genommen. Die Gebrochenheit der gefallenen Schöpfung spiegelt sich in seinem gelähmten Körper und seiner gelähmten Seele wider, lässt ihn unfähig werden, in Beziehung zu treten mit seinen Freunden und vor allem mit Jesus. Und wo dieser Mann, dieser Mensch gefangen und überwältigt ist von der Zerbrochenheit in seinem Leben, nichts mehr zu hoffen vermag, da hoffen und glauben seine Freunde für ihn. Und es ist ihre stellvertretende Hoffnung, ihr Glaube, ihr für den anderen Glauben oder kurz der Fürglaube, der den gelähmten Mann zu Jesus trägt in seine heilsame Gegenwart. Und es ist ihr Fürglaube, der Jesus bewegt, diesen Menschen aus seiner umfassenden Paralyse zu befreien, damit er wieder bewegungs- und regungsfähig, wieder beziehungsfähig wird. Ich habe zum Anfang erzählt, dass als Sitz im Leben, also als Funktion dieser Erzählung, klassischerweise das Lob Jesu als Wunderheiler und der vollmächtige Nachweis, dass Jesus Sünden vergeben kann, genannt werden. Diese Geschichte wurde zunächst mündlich weitererzählt und eben mit dem Zweck, Christus als den vollmächtigen Sohn Gottes zu rühmen. Und mit der Zeit veränderte sich der Schwerpunkt dahin, dass die Frage nach Sündenvergebung in den Vordergrund rückte. Die ersten christlichen Generationen erkannten und verstanden in dieser Überlieferung, dass nicht nur Jesus Vollmacht hatte, Menschen die Freiheit von Schuld und Sünde zuzusprechen, sondern dass es auch ihre Aufgabe ist, als Gemeinde Jesu Menschen diesen Zuspruch und diese befreiende Erfahrung zu ermöglichen. Das ist natürlich auch eine bleibende Aufgabe von Gemeinde. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann ist das immer wieder der besondere Moment für diesen Zuspruch im Namen Jesu Christi. Für unsere Gegenwart ist aber vielleicht noch ein weiterer Sitz im Leben von Bedeutung, der in dieser Erzählung angelegt ist. nämlich das Vorbild der Freunde. Die Freunde fungieren als Vorbild, als Ermahnung, als Ermutigung für die Gemeinschaft der Glaubenden. Sie tragen einen Menschen, der selbst alle Hoffnung und allen Glauben verloren hat, in radikaler Weise mit und durch, in die Gegenwart Jesu Christi, damit er an diesen Menschen heilsam handelt. Auch das ist schon immer Auftrag der Gemeinde Jesu Christi, einander zu tragen. Und auch wir als Gemeinde tun das schon immer. Wir tragen in unserem Glauben all diejenigen mit, die zu alt und zu schwach und zu krank geworden sind, um noch aktiv an unserer Glaubens- und Hoffnungsgemeinschaft teilzunehmen. Unser Kreis an Seniorinnen und Senioren ist recht überschaubar, aber auch hier gibt es mindestens eine Person, die einem Großteil der Gemeinde gar nicht mehr bekannt ist, weil sie schon 17 Jahre lang nicht mehr aktiv am Gemeindeleben teilnehmen kann. In den letzten Wochen und Monaten hat sich aber nicht nur in unseren Gesprächen innerhalb der Gemeindeleitung wieder stärker die Frage ergeben, wo sind eigentlich all die Menschen, die doch noch zu unserer Gemeinschaft gehören, sondern immer wieder tauchen diese Fragen in Gesprächen auf. Wo ist eigentlich die oder der? Wo ist jene? Wo ist jener? Warum kommen sie nicht zu unseren Gottesdiensten, zu Gemeindeveranstaltungen? Die intensive Gemeinschaftserfahrung unserer Gemeindefreizeit im April hat sich nicht im alltäglichen Gemeindeleben fortgesetzt. Wenn wir allein auf die Mitgliederliste unserer Gemeinde schauen, dann müssen wir uns eingestehen, über 20 von 74 Mitgliedern sind gefühlt mindestens ein Jahr und manche auch schon viel, viel länger nicht mehr gemeinsam mit uns unterwegs. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ich vor ziemlich genau 2 Jahren eine kleine Predigtreihe zum Thema gemeinsam unterwegs gemacht habe. Und dann habe ich in einer Predigt die Gemeinschaft der Gemeinde nicht als eine Radteamgemeinschaft, aber als eine Laufgemeinschaft verglichen, bei der man grundsätzlich gemeinsam unterwegs ist, aber sich immer mal wieder auch aus den Augen verlieren kann. 2 Jahre später ist vielen von uns immer noch unklar oder vielleicht noch unklarer geworden, mit wem bin ich eigentlich hier noch unterwegs? Die biblische Geschichte von der Heilung des Gelähmten ergänzt das Bild von Gemeinde als Laufgemeinschaft um einen wichtigen Aspekt. Wir sind nicht nur eine Laufgemeinschaft, sondern auch eine Tragegemeinschaft. Wir tragen als recht kleine und überschaubare Gemeinde eine recht große Anzahl an Menschen mit, die selbst nicht mehr mitlaufen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Bei manchen kennen wir die Gründe, bei manchen aber auch nicht. Wir hoffen und glauben für eine ganze Reihe von Menschen mit, von denen wir vielleicht aktuell gar nicht mehr wissen, ob und wie sehr sie selbst noch glauben können an Gott und Hoffnung haben in ihn. Und genau das gehört zu unserem Auftrag als Glaubens- und Hoffnungsgemeinschaft mit dazu. Dort, wo andere bewegungs- und regungsunfähig geworden sind, im Blick auf die Gemeinschaft mit Christus, im persönlichen Glauben, wie auch im gemeinsamen Unterwegssein als Gemeinde, da gilt es für uns, in Bewegung zu bleiben, und in diesem Unterwegs- und in Bewegung sein, die anderen mitzutragen, für sie zu glauben und zu hoffen, dass Christus sie erreicht und neu anrühren kann. Wir werden am ersten Advent erfreulicherweise nicht nur einen Taufgottesdienst feiern dürfen, sondern müssen uns vorher schon in der Gemeindeversammlung am 9. November auch mit schwierigen Fragen beschäftigen. Wo ist es dran? Im Bild gesprochen, die Bahre, das Bett abzustellen, weil es leer ist oder weil einzelne Menschen nicht mehr von uns als Gemeinschaft mitgetragen werden wollen. Und diese Vorbereitung dieses Entscheidungsprozesses fällt uns in der Gemeindeleitung nicht leicht. Und das muss auch so sein. Denn wir dürfen nicht leichtfertig aufhören, als Gemeinde für andere zu glauben und zu hoffen. und sie mit durchzutragen. Und dazu gehört und passt eine letzte Beobachtung zu unserem Predigttext. Der Fürglaube der vier Freunde gibt nicht leichtfertig auf. Und der Fürglaube der vier Freunde lässt sich auch nicht davon abhalten, dass es offenbar nicht möglich ist, den an Leib und Seele paralysierten Menschen auf den gewohnten und bekannten Bahnen in die Gegenwart Jesu zu bringen. Der normale Weg, der gewohnte Weg durch die Tür, der bleibt ihnen versperrt. Und so geht dieser Fürglaube einen anderen Weg. Er scheut keinen Aufwand, scheut auch nicht davor zurück, etwas einzureißen oder aufzubrechen, damit der gelähmte Freund in die Nähe Jesu gelangen kann. Barrierefreier Zugang bekommt hier in dieser Erzählung eine ganz eigene Bedeutung, weil es darum geht, Barrieren zu umgehen oder einzureißen. Und so wohnt im Auftrag und unserem Auftrag als Gemeinde Jesu Christi, die Menschen zu tragen, für sie zu glauben und zu hoffen, auch die Frage inne, nicht wo, sondern welche Barrieren gibt es eigentlich in unserer Gemeinde, in unserer Gemeinschaft, die Menschen vielleicht daran hindern oder wieder hindern, hier bei uns die Gegenwart und Gemeinschaft mit Christus zu erleben? Oder welche Barrieren gibt es im Leben all der Menschen, die wir derzeit mittragen? Und wo müssen Barrieren überwunden und eingerissen werden? Und so befähige und stärke uns Gott darin, einander zu tragen, indem wir füreinander glauben und hoffen, indem wir immer wieder nach Wegen suchen, einander in die Gegenwart Gottes zu tragen und uns dabei nicht zu schade sind, Umwege in Kauf zu nehmen oder Barrieren einzureißen. Amen.